Hallo ihr lieben Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Bates Calling. Hier podcasten Dörte und Uta für das Social Network Yammer der Lufthansa Group. Und wenn nicht gerade Corona ist, führen wir unsere tiefschürfenden Gespräche natürlich an der Lufthansa Bates Cafeteria. Aber die persönlichen Treffen mussten wir einstellen. Aber das macht nichts, jetzt treffen wir uns halt virtuell. Damit wir bloß keinen Strömungsabriss haben beim theoretischen Weltverbessern, mal alleine, mal mit Gästen, erörtern wir hier die richtig wichtigen Themen und die unwichtigen. So oder so, wir freuen uns, dass auch ihr dabei seid. Habt viel Spaß, eure Dörte und Uta. Hallo liebe Leute, hallo liebe Bartessis, hallo liebe Dörte, herzlich willkommen.
Hallo liebe Uta.
Ach, wie schön. Heute wieder eine Aufnahme bei der Bartesse, an der Bartesse. Immer noch virtuell, es ist kaum zu fassen. Aber wir haben uns da inzwischen dran gewöhnt, Dörte, oder?
Total. Ich gucke hier gerade Folge 18. Das ist schon der Hammer. Wir sind schon echt alte Hasen inzwischen.
Ja, der alte Podcaster. Wir melden uns demnächst für den Podcastpreis an für den Deutschen. Das sollte doch kein Problem sein.
Na, überhaupt nicht. Wir sind einfach mal mutig, würde ich sagen.
Neben fest und flauschig, gemischtes Hack und so weiter. Kein Problem. Also vor allen Dingen nach der heutigen Folge, glaube ich, haben wir absolut reelle Chancen. Denn heute haben wir einen ganz tollen Gast, einen weiblichen Gast an der Bates, die virtuell zugeschaltet ist, nämlich die Ines Imdahl. Du hast ja schon ein bisschen recherchiert über sie, hast du gesagt, Dörte.
Ja, total. Also ich kannte sie aus einer von deinen Studien mit dem Rheingold-Salon, die wir mit den Flugbegleitern geteilt haben und den Pörsern. Aber ich habe natürlich heute Morgen mal recherchiert und sie hat sich auch viel Thema Nachhaltigkeit gewidmet, war sehr präsent im Sinne von Frauen, Führungspositionen, aber auch aktuelle Krise. Und ich bin sehr neugierig auf ihre Ausführungen jetzt zum aktuellen Stand und was es psychologisch Neues gibt.
Ja, absolut. Und die kann unsere Fragen sehr, sehr, sehr versiert beantworten. Also ich glaube, das wird eine ganz gute Sache. Und da werden wir auch ganz viele Insights mitnehmen, auf denen wir dann noch ein bisschen rumbeißen können und mit denen wir uns dann noch ein bisschen auseinandersetzen können. Also es wird nachhaltig.
Juhu, das ist genau das, was wir wollen, oder?
Genau. Ja, mit irgendwas muss man sich ja im Moment beschäftigen, oder? Und dann hoffentlich auch mit sinnvoller Kost für das Gehirn und für die Seele.
Genau, das ist ein guter Start. Dann holen wir mal die Ines dazu, ne?
Super, das machen wir. So, hallo liebe Leute, jetzt haben wir unseren wunderbaren Gast bei uns. Das ist die Ines Imdahl. Wir freuen uns wahnsinnig. Ines Imdahl hat wahnsinnig spannende Dinge zu erzählen. Ich hoffe, dass wir die richtigen Fragen stellen, damit wir auch die geeigneten Antworten bekommen. Das ist ja immer die Kunst. Ines ist CEO und Founder vom Rheingold Salon. Das ist ein Marktforschungsunternehmen. Sie ist Psychologin, sie ist Marktforscherin, sie ist Speakerin, Autorin und TV-Expertin. Sie ist in wahnsinnig vielen Branchen und Metiers unterwegs, unter anderem in der Frauenforschung, in der Jugendforschung. Der Rheingold Salon hat eine ganz besondere Befragungstechnik herausgearbeitet. Ich hoffe, das ist jetzt alles so richtig, aber sie wird es uns gleich noch selber erzählen. Das ist die sogenannte Morphologie, also tiefenpsychologische Befragungen. Wir selber als Lufthansa durften davon schon profitieren, beziehungsweise ich persönlich sogar, weil wir eine großartige Studie gemeinsam gemacht haben, wo wir vier Flieger und später dann auch ganz explizit die Horncircle-Member befragt haben und mit mindblowing Ergebnissen. Das war total spannend. Also herzlich willkommen, liebe Ines. Wir freuen uns sehr auf unser Gespräch. Und gerne möchte ich jetzt erstmal das Wort an dich abgeben und vielleicht magst du uns noch ein paar Worte zu dir sagen.
Also vielen Dank, liebe Uta, dass wir nach so langer Zeit endlich wieder sprechen dürfen. Freut mich besonders. Ich kann gar nicht viel ergänzen, weil ich finde, wenn man das so vorliest, klingt das ja schon nach so einem Vollangeber.
Ganz oder gar nicht.
Ich bleiben will. Andererseits denke ich, es ist gut, dass Frauen da auch nicht zu bescheiden sind, sondern sagen, hey, ich habe auch was zu bieten.
So ist es.
Und das Wichtigste am Ganzen sind natürlich meine vier Kinder. Und das sage ich jetzt ganz.
Die habe ich nicht erwähnt. Das ist super, dass du das sagst.
Bewusst sage ich das, weil ja gerade die Diskussion auch in Deutschland wieder hochkocht, warum weiblichen Kandidatinnen für bestimmte Ämter bestimmte Fragen gestellt werden, die Männer niemals zu hören bekommen. Zum Beispiel, wie schaffen sie die Vereinbarkeit mit der Familie, falls sie mal Kanzlerin werden?
Sensationell. Sehr gut, ganz genau. Ja, vielen Dank, Ines. Das ist ein sehr guter Punkt. Vier Kinder hast du nebenher mal noch soeben großgezogen. Und ja, finde ich fantastisch. Und da bist du uns allen ein großes Vorbild. Ich würde ganz gerne direkt heute mal jetzt schon in unser Thema einspringen. Wir haben natürlich oder wir hätten unfassbar viel, was wir mit dir besprechen könnten. Möglicherweise erlaubst du uns ja irgendwann auch noch mal eine zweite Audienz, wo wir dann die Themen weiterspinnen können. Was Dörte und mich eigentlich schon zu Beginn unseres Podcasts, muss man sagen, viel umtreibt, ist das Thema Veränderung. Und darüber würden wir sehr gerne heute mit dir sprechen. Und ich würde gerne kurz etwas vorausschicken, was ich in dem wunderbaren Buch gelesen habe, das Tagebuch der Menschheit. Da haben der Evolutionsbiologe Karel van Schaick und der Historiker Kai Michel die Bibel bezüglich der biologischen, psychologischen, kulturellen Entwicklung der Menschen analysiert. Und was ich spannend fand, war, dass sie sagten, dass wir uns im Grunde seit der Jäger- und Sammlerzeit psychologisch gar nicht weiterentwickelt haben. Und was dazu führt, dass unsere erste Natur oftmals ganz schwer klarkommt, nur mit kulturellen Veränderungen und neu erfundenen Wertesystemen und so weiter. Und jetzt befinden wir uns ja gerade in einer Zeit, wo die Veränderung einfach passiert, also ob wir das jetzt wollen oder nicht, obwohl wir natürlich auch ein Stück dazu beitragen, logischerweise. Und jetzt mal gleich dann vorab die Frage an dich als Psychologin. Kannst du das bestätigen und wie sind wir Menschen aufgestellt zum Thema Veränderung rein aus psychologischer Sicht?
Ich glaube, klug ist, nochmal einen Blick drauf zu werfen. Meinen wir die Biologie, die sich schwer verändert, oder meinen wir das Mindset, was sich schwer verändert? Und die Psychologie, die beschäftigt sich ja vor allen Dingen mit der Frage nach dem Verhalten und dem Erleben. Also ich versuche
Okay.
zu verstehen und zu erklären, wie Menschen sich, warum, wie verhalten und was sie wie erleben. Und da würde ich mal denken, dass wir uns heute erlebnismäßig nicht mehr ganz so nah den Jägern und Sammlern fühlen. Aber um dem nicht da, ich kenne das Buch auch gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, ja. Deswegen muss man da ja auch ein bisschen vorsichtig sein mit den Thesen. Aber um an einem Punkt deutlich zuzustimmen, ist es so, dass wir aus der Therapie, ich habe auch eine Therapieausbildung gemacht, das ist jetzt ganz schlimm, also aus der Therapie wissen, dass Menschen in ihrer Persönlichkeit und in ihrem Charakter sich schon recht schwer tun mit Veränderungen. Und wenn das für Persönlichkeiten und Charaktere gilt, gilt das natürlich für Unternehmen und Kulturen auch erstmal in dieser Form. Ja? Also nicht nur, dass wir Angst haben, uns zu verändern, manchmal haben wir auch einen großen Leidensdruck und wollen uns verändern, wenn man zum Beispiel süchtig ist oder wenn man immer wieder krank wird, ja, dann gehen die Leute ja auch auf die Couch oder in eine Verhaltenstherapie oder alternative systemische Therapien. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite an Auswahl. Aber eben aus der Not heraus. Und ansonsten ist es so, dass Menschen sich auch mit langer Erfahrung auf der Couch nur ganz, ganz schwer und langsam verändern. Also das funktioniert nicht so, wie das oft, ich nenne das manchmal so Tanzbärchenpsychologie, auf Instagram diese Sprüche so, glaub an dich, du musst nur positive Mindset haben und dann klappt das schon. Also ich habe nichts gegen positives Mindset. Also verstehe mich nicht falsch. Das ist ein schöner Tagesmotivator, nur verändert man dadurch nicht seine komplette Persönlichkeit. Ja? Also dagegen habe ich jetzt nichts. Das will ich nicht schlecht machen. Ich finde, alles, was uns in dieser Zeit hilft, den Kopf über Wasser zu halten, ist eine gute Idee. Und wenn dann Instagram-Sprüche sind, super. Aber man muss ein bisschen, sagen wir, vorsichtiger sein mit großen Sprüchen, ah, ich habe mich total verändert und mein Leben verändert sich dann. Und das gilt natürlich im besonderen Umfang nach für die Unternehmen.
Verstehe ich. Wenn das jetzt so ist, was kann denn helfen, damit wir einerseits mit Veränderungen um uns herum klarkommen, weil ich sage mal, man muss sich ja vielleicht auch nicht direkt selber verändern, um aber mit der Veränderung um uns herum klarzukommen.
Ja.
Und zweite Frage, wenn es denn aber eine Veränderung meiner selbst benötigt, was könnte ich denn neben einem Instagram-Spruch vielleicht noch für mich tun? Wie kann ich das möglicherweise doch trainieren?
Vielleicht darf ich, wenn du erlaubst, wenn ihr erlaubt, bevor wir über die, was kann denn helfen, ja, was kann ich tun, nochmal ein Stück in die Analyse gehen.
Und ich glaube,
das ist ein wichtiger Punkt ist. Ich finde, schon in unserem Vorabgespräch hast du ja sehr deutlich beschrieben, vielleicht haben wir Veränderungen noch nie so stark erlebt, also unsere Generation jetzt, ne, wie im Augenblick. Wir haben ja glücklicherweise noch keinen Krieg mitgemacht und erleben jetzt sicher die Corona-Situation als eine extrem einschneidende.
Ja.
Das Neue und Andersartige daran ist, dass sich ja quasi täglich die Situation ändert. Mhm. Kann man jetzt der Politik vorwerfen oder so, aber es gibt täglich neue Regeln. Wir haben jetzt hier gerade eine Ausgangssperre, seltsam, ne? Wir haben die Schulen an und aus, muss man schon fast sagen, das, was mich sehr betrifft im Homeschooling. Dann muss man plötzlich Tests organisieren, die aber natürlich ausverkauft sind. Also wir leben ja seit einem Jahr in einer Struktur, die sich täglich verändert. Mhm. Und das ist etwas, was uns nicht nur Angst macht, natürlich, sondern was uns auch deutlich macht, wie fragil das Leben ist. Also wir fühlen uns im Moment sehr, sehr verletzbar. Und so gibt es ja auch die einen, die furchtbare Angst haben und sagen, wir müssen noch viel strengere Maßnahmen machen, weil das darf sich auf keinen Fall ausbreiten. Und die anderen fühlen sich dadurch verletzt, dass sie nicht mehr leben können, wie sie wollen. Also nicht mehr reisen können, nicht mehr die Menschen, die sie sehen wollen, sehen können. Und die Kinder sind auch tatsächlich verletzt durch den Kontaktentzug. Also das ist eine seelische Verletzung, die man nicht unterstellen darf, unterschätzen darf. Also muss man sie natürlich unterschätzen, aber auch schon eine freudige Sprecher. Genau, und diese Veränderungen erstmal auch hinzunehmen, weil sie ja von außen kommen, fällt den meisten Menschen sehr, sehr schwer. Und jetzt gibt es zwei lustige Methoden, die wir in unseren Interviews immer wieder gefunden haben. Die eine hat sich jetzt über das Jahr entwickelt, in dem wir in Corona-Lockdown sind. Und das ist so eine Art Selbstsedierung. Die Menschen,
das hört sich hart an hier. Oh lala.
Nicht so merken, dass das so fragil ist und dass es wehtut und dass es nicht schön ist. Ja, hocken sie den ganzen Tag vor dem Fernseher, wir trinken alle mehr Alkohol zu Hause. Ne? Wir versuchen, so eine Art Vernebelungszustand zu kommen. Also, dass man so nicht mehr so, dass einen das nicht mehr so berührt. Und dann gibt es natürlich die Empörung, wenn man zum Beispiel die Nachrichten schaut oder so, empört man sich die ganze Zeit darüber, wer wieder was falsch entschieden hat. Jeder weiß es ja auch besser, will ich jetzt auch gar nicht drüber reden, was jetzt der richtige Weg ist. Sind sich ja inzwischen fast alle einig, dass es da vielleicht bessere geben könnte, aber auch da bin ich natürlich jetzt nicht der Experte für. Und dann merkt man aber, das kriegt man ja nicht ausgehalten, um auf dein Jäger- und Sammlerbeispiel zurückzukommen, man müsste ja jetzt mit der Empörung irgendwas machen.
Ja.
Fußballplatz gehen, rumschreien, irgendwie ihn anschreien, ja, jemanden vielleicht auch eine aufwischen. Du hast jetzt so eine Faustbewegung gemacht, ne? Aber das können wir ja nicht und das bleibt uns dann übrig. Dann entpören wir uns wieder und gehen wieder in so eine Selbstsedierung. Sonst können wir es nicht halten. So, und was wir gleichzeitig versuchen, ist zu sagen, uns wird dauernd die Struktur weggehauen, unsere Alltagsstruktur, wir versuchen eigene Strukturen zu entwickeln. Und das fällt den Menschen unterschiedlich schwer. Also die einen, die kriegen das ganz gut hin. Einer, den ja die Jule auch immer, die Julia Jankowski, die muss ich hier kurz erwähnen, die ja auch immer ganz wunderbare Podcasts macht, einen Menschen, Julian Kowski, immer erwähnt von Good Work, ist der, der morgens das Haus verlässt und erstmal zur Arbeit geht, in sein Homeoffice. Also die Struktur wieder aufrechtzuerhalten. Und die Menschen, denen es gelingt, eine Struktur, die möglichst nah am alten Alltag ist, aufrechtzuerhalten, denen geht es besser. Es gibt aber auch viele Menschen, die sich nicht selbst so gut strukturieren können, was der Grund ist, warum sie angestellt sind, weil sie das ganz gerne haben, dass jemand sagt, heute hast du dieses oder jenes zu tun. Die sitzen auch im Homeoffice und für die ist die Veränderung dramatisch, bis hin natürlich zu Menschen, die nicht so gut gebildet sind und die ihre Aggression dann wirklich an Frauen und Kindern auslassen, denn auch das wissen wir ja, hat dramatisch zugenommen, die Gewalt in den Haushalten. So, also erstmal merken wir, so eine Veränderung, wie wir jetzt haben, ist herausragend und das Seelische, die Psyche fängt an, verschiedenste Methoden zu entwickeln. Erstmal alles so lassen, möglichst nah an der gleichen Struktur zu bleiben. Guter Gedanke, weil hilft. Dann funktioniert nicht mehr Selbstsedierung. Auch erstmal ein guter Gedanke. Das kann in die Depression führen, aber für eine kurze Weile ist das entlastend für die Seele. Zwischendurch immer mal wieder empören, damit man noch was mitkriegt. Ja. Und dann hoffen, dass wir bald ganz werden. Ja? Ja. Damit auch noch Energie da ist und sich motivieren. So, da merkt man also, dass das Seelische dann anfängt, die verschiedensten Methoden auszuprobieren, packen, um mit der Veränderung klarzukommen. Und da sind wir unterschiedlich stark und schwach. So. Jetzt ist eine Veränderung nicht per se was Schlechtes.
Sollte man meinen.
Ne? Ja. Veränderung ist ja erstmal was, was Entwicklung bedeutet. Wenn wir uns gar nie verändern oder scheinbar immer gleich bleiben, dann geht auch was kaputt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter Gedanke, aber eigentlich ist er ziemlich schlüssig. Du hast eben so, schon so freundlich die Morphologie erwähnt. Also die Morphologie ist die Psychologie von der Gestalt und der Verwandlung. Sie geht davon aus, dass sich in unserem Leben, aber auch bei Unternehmen oder Organisationen immer wieder Gestalten, die man klar beschreiben kann, die man klar abgrenzen kann, sagen, ne, zum Beispiel die Lufthansa oder die Ute oder die Dörte sind so und so. Das ist eine Gestalt. Ne? Okay. Und damit diese Gestalt weiter als solche erkennbar bleibt, muss sie sich entwickeln und verwandeln. Weil sonst geht sie nämlich irgendwann komplett kaputt und ist nicht mehr als solche erkennbar. Also ich finde es immer so ein spannendes Beispiel, wenn man Menschen, mit denen man zum Beispiel Abitur gemacht hat oder später sieht, dann gibt es zwei Sorten von Menschen. Die einen, die sehen noch genauso aus wie früher.
Ja, absolut.
Und dann hat man das Gefühl, das ist trotzdem nicht mehr richtig. Das ist irgendwie seltsam, wenn man noch mit einem Haarschnitt aus den 80ern rumläuft. Oder, ne, dann ist man zwar man selbst geblieben, aber so vermeintlich irgendwie auch nicht. Und gibt's die haben sich weiterentwickelt, die sind gar nicht mehr zu erkennen, hat man das Gefühl. Und dann gibt es die welche in der Mitte, wo man sagt, ja, da ist noch was von dem Menschen zu erkennen, den ich kenne, aber der ist seinen Weg gegangen. Ja. Kennen wir auch immer bei Logos, zum Beispiel Logos, die sich 40, 50 Jahre nicht verändern, wirken total altbacken.
Ja,
haben sich nicht verändert, trotzdem ist die Marke kaputt gegangen. Die Logos, die sich schön mit der Zeit bewegt haben, merkt man das gar nicht an. Da erinnert man sich da gar nicht dran, dass das mal anders war. Das ist dann passend. Und dann gibt es welche, die machen die natürlich zu schnell, die Sprünge, und sagen, so, jetzt ist alles radikal ganz anders. Das geht dann auch wieder nicht. Also, die Verwandlung ist etwas, wo es uns hinzieht, genauso wie zum Festhalten. Und wie immer, es ist ganz einfach, der goldene Mittelweg ist der richtige. Ja. Es gibt Dinge, die sind unabänderlich und sollten es auch sein, bei Menschen, bei Firmen und bei Organisationen. Und es gibt Dinge, die sollten sich verwandeln und verändern, damit das Ganze erhalten bleibt. Da ist das psychologische Paradox. Also um etwas zu erhalten, muss man es verändern.
Und ich finde das ganz spannend, diesen Spruch, der ist sich treu geblieben, so, ne? Ja. Der gibt so ein bisschen von beidem auch mit irgendwie. Zum einen, du erkennst noch diese ursprüngliche Struktur und die Persönlichkeit, aber gleichzeitig hört man oder schwingt auch mit, ja, der hat sich verändert, der hat sich mit sich beschäftigt und das ist wieder stimmig, so wie du es vorhin beschrieben hast. Das fiel mir jetzt so ganz spontan dazu ein.
Ja, das finde ich sehr, sehr gut getroffen. Also zu sagen, der ist sich treu geblieben und es bleibt sich jemand treu, bedeutet eben durchaus, dass er sich weiter bewegt und weiterentwickelt. Ne? So, und jetzt finde ich, kommt noch was Spannendes dazu, Uta. Verrückterweise, und das ist ja eigentlich ein Paradoxon der Therapie, funktioniert die Veränderung oftmals durch Stillstand.
Ja.
Wie geht das? Du musst dich komplett stilllegen,
Ja.
Die Psychoanalytiker legen die Menschen ja auch auf die Couch, um dann den Mindset zu verändern.
Okay.
Die gelebten Methoden nennen das die Intensivberater in der morphologischen Psychologie zu verändern. Also sie legen die Menschen erstmal still, damit
Okay.
sie erstmal nicht ausagieren können und damit im Seelischen, sagen wir, aber man kann es auch Mindset nennen, mit sich da etwas bewegt. Und wer jetzt an die Lufthansa denkt, ob das
Ja.
was bedeuten könnte, dass die Flugzeuge alle am Boden stehen und man so im Stillstand ist, der hat recht.
Das ist ja natürlich irgendwie notgedrungen, ist natürlich eine Krisenmaßnahme logischerweise, ne? Also das ist ja, da hat ja jetzt kein Psychologe sich überlegt, wir legen jetzt mal die Flugzeuge auf den Boden, um zu einem Stillstand zu kommen, damit wir unseren Mindset in etwas verwandeln, was, weiß ich nicht, krisenkonformer ist oder dass wir uns und unsere Branche so verändern, dass es für die Zukunft wieder passt. Aber natürlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen, wenn du das so sagst, ne? Dass das natürlich ein unfassbarer Stillstand ist. Und ich habe das ja, wie viele andere auch, live erlebt, als es dann anfing. Und da habe ich noch in der Krisenkommunikation gearbeitet. Und vor unseren Augen ist das passiert. Also ein Flugzeug nach dem anderen. Und wir standen wirklich da wie paralysiert und konnten es nicht fassen, dass dieser Stillstand, weil unsere Flugzeuge ja per se immer und 24 Stunden am Tag in der Luft sind. Das ist ja die Essenz unseres Seins, ne? Ja, total spannend. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen, Ines, weil dieses Thema Stillstand ist in der Tat erstmal ein Faszinosum.
Und ich finde auch ganz spannend, darüber nachzudenken, ist es ein Innehalten und wie beschreibt man diesen Stillstand, ne? Also Stillstand bietet ja einem dann auch die Möglichkeit, einfach die Konzentration auf was anderes zu lenken und vielleicht einfach zu schöpfen aus dieser Kreativität, die man dann wieder neu hat in solchen Zeiten. Also so ein bisschen diese Abgrenzung zu Stillstehen und Innehalten und was macht man draus, das fände ich jetzt mal ganz spannend, so auseinander zu dividieren.
Finde ich auch spannend. Also, was man ja erstmal sagen kann, ist, dass die Therapie nutzt ja das quasi als methodisches Instrument, die Leute erstmal ruhig zu stellen, hinzulegen, stillzulegen im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie sagt auch, in dieser Zeit bitte keine wichtigen Entscheidungen treffen, keine Lebensentscheidungen treffen. Also nicht das Studium abbrechen, dich nicht scheiden lassen oder sonst irgendwie was, weil wir wollen einfach erstmal nur den Mindset ändern. Und dann gibt es ja jetzt dieses Ärgerliche, ne? Also dieses, wo man sagt, ich hänge hier fest, ich sitze hier fest, ich komme nicht mehr weg. Das gilt für jede Einzelperson und natürlich eben auch für Unternehmen wie die Lufthansa, gibt es ja auch noch viel mehr, also auch die ganzen Restaurants und Eventveranstalter, da gibt es ja eine
Absolut.
Menge von
Ja.
Unternehmen, die quasi zwangsstillgelegt sind. Nun bedeutet ja der Stillstand hier selbst schon die größte Veränderung, wie du das so schön beschrieben hast, Uta, ne? Im Grunde, wir waren in der Luft, das ist unsere Essenz, die Bewegung ist unser Kern, die Menschen irgendwo hinzubringen. Und jetzt ist man zwangsstillgelegt. So, und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt warten wir einfach nur ab, bis es wieder vorbei ist. Und oder wir überlegen uns, was ist denn eigentlich der Sinn des Fliegens gewesen? Also gibt es einen Kern, den man daraus filtern kann, um vielleicht für die Zukunft gerüstet zu sein? Also es kann ja gut sein, wisst ihr besser als ich, dass die Menschen auch in Zukunft weniger fliegen werden, dass das nicht mehr so wird, wie es mal war. Das ist ja zumindest
Klar,
eine
alles ist möglich.
denkbare These, ne?
Ja.
Und die Frage ist ja, was ist dann der Sinn eines Unternehmens wie der wunderbaren Lufthansa, von der ich ein großer Fan bin, muss ich auch mal
Ja,
sagen,
ich weiß.
ne? Wenn eben die Flugzeuge jetzt mehr und häufiger am Boden sind, was ist der Sinn des Fliegens? Ist das dieses Freiheitsgefühl? Ist das dieses Unabhängigkeitsgefühl? Ist das dieses Gefühl, sich irgendwie über was zu erheben oder so? Und kann man da nicht drauf rumdenken? Ist das nicht Kern dessen, was Lufthansa jetzt, also wo es eben einerseits gleich bleibt, also sich treu bleibt, weil es über den Sinn des Fliegens nachdenkt und trotzdem diesen erzwungenen Stillstand dazu nutzt, um sich weiterzuentwickeln. Und zu deiner Frage, Dörte, was ist der Unterschied zwischen Besinnung und Stillstand? Das Besinnen ist ja oft etwas, was man aktiv herbeiführt, zum Beispiel Fasten oder so etwas. Ne? Und man sagt, ich möchte mich jetzt mal besinnen, ich möchte mich mal bewusst zurückziehen. Und der aktuelle Stillstand ist aus meiner Sicht eben etwas, was wir stärker aufhalten müssen. Und da kommen wir dann auch zu deiner Frage wieder, Uta, was kann denn helfen? Wenn wir im Grunde sagen, es geht nicht um das bloße Aushalten, also nur um das Abwarten, auch für die Lufthansa, das gilt aber auch für jeden einzelnen Menschen, ja, nicht nur einfach abwarten, sondern sagen, okay, das kann ich ja auch als Situation auffassen, die mich wirklich in die Enge treibt und aus der heraus ich schauen kann, wie muss ich mich eigentlich verändern oder was muss ich eigentlich verändern, damit auch ein solcher Zustand, wenn er sich denn lange fortsetzt oder wenn er sich nicht komplett zurückentwickelt, eine Verwandlung und eine Entwicklung bedeutet, die uns nicht umbringt. Und damit meine ich jetzt, das Unternehmen zerstört oder so etwas. Was ich nicht sagen will, ist Krise als Chance, das haben wir schon tausendmal gehört, sondern Krise ist erstmal auch eine Krise. Und das traut sich ja im Moment keiner zu sagen. Eine Krise ist eine Krise. Und nur wenn wir uns einmal klar machen, dass eine Krise auch mal was Schlimmes sein kann, dann kann man auch anfangen zu sagen, okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Dann sind wir noch lange nicht bei einer Chance, aber dann sind wir vielleicht ein Stück näher an der aktiven Besinnung, als nur an diesem passiven bewegt werden. Ne? Denn eine Krise ist eine Krise. Und auch in der Therapie, ich beschwöre das hier die ganze Zeit, da kommt man in richtige Krisen. Das ist nicht lustig. Das ist nicht nur eine Entwicklung, wo man denkt, ich werde mir meiner selbst jetzt mal so ein bisschen bewusster. Ne? Und
der dann Knoten ist geplatzt und jetzt fängt ein neues Leben an.
Geht man durch ganz schön was durch. Also das muss man sich auch mal deutlich machen bei einer echten Therapie. Und deswegen ist eine Krise auch eine Krise und man muss durch was durchgehen. Was man allerdings nicht machen sollte, ist zu sagen, ja, der Stillstand, warten wir mal ab, bis es wieder aufhört.
Ja, genau.
Das, glaube ich, ist ein bisschen für jedes Unternehmen im Moment ein Problem.
Ja. Aber das führt mich ganz gut jetzt auch zu dem Punkt, und ich kann das aus eigenem Erleben, also jetzt unabhängig von der Lufthansa-Situation, sondern ganz aus dem persönlichen Bereich, kann ich das, wie soll ich sagen, beschreiben, dass, wenn es darum geht, sich zu verändern und aus diesem Stillstand herauszukommen, in Bewegung zu kommen, damit sich was verändert, da muss man schon ganz schön seinen inneren Schweinehund überwinden. Ne? Also man muss durch diese Krise gehen, man muss schon Mut aufweisen. Das wird anstrengend, also körperlich, geistig, emotional. Und selbst wenn man dann den ersten Schritt gemacht hat, dann auch wieder zwei Schritte zurück, auch das muss man aushalten. Das ist schon was, was uns ganz schön fordert. Ne? Und das gilt natürlich für Gruppen, genauso wie für Individuen. Und da ist eben die Frage, was regiert da? Und da haben wir ja im Vorgespräch schon gesagt, Ines, oder du hast es gesagt, das berühmte Wörtchen Lustprinzip. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Und Uta, was ich auch interessant finde zu dem Thema, ist, dass natürlich jeder unterschiedlich behauptet, so wäre jetzt der Weg und das ist jetzt, da geht's besser lang. Das heißt, der Streit und die Streitkultur um das, wie kann es denn anders werden, der ist umso wichtiger in diesen Zeiten. Und die Frage ist dann auch, wie macht man das strukturiert und gut und lässt sich auch ein auf diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, Dimensionen und Erfahrungen, die dann die Menschen wieder einbringen für neue Lösungen und für Unternehmen dann umso gleich schwieriger, wenn die Personen, die da beteiligt sind, selber auch noch in der, ich sage jetzt mal, Veränderungsphase sind und links und rechts schauen. Ja, also es wird einem dann auch sehr bewusst, ne, dass man da wirklich drum ringen muss und sich auch wirklich diese Anstrengung auch in der Größe anschauen muss. Aber ich wollte die Frage jetzt nicht wegschieben, sondern das ist echt ein tolles Thema, Uta, danke.
Also, du legst natürlich ganz wunderbar den Finger in die Wunde, um zu sagen, naja, wir verändern uns vielleicht nicht aus Angst oder auch aus Bequemlichkeit. Und die richtige Frage, die du stellst, ne, es gibt ja auch gar keine falschen Fragen, ist, eine ganz tolle, wenn du sagst, wann verändern wir uns denn eigentlich? Wie ist denn Veränderung möglich? Wann machen wir denn? Und da ist unsere und meine Erfahrung in der Forschung, dass wir uns genau dann verändern, wenn eben die Veränderung mehr Spaß macht, als nur zu bleiben, wie man ist. Das klingt jetzt ein bisschen einfach, ne? Aber da gibt es viele tolle Beispiele für. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Thema Nachhaltigkeit. Bei der Nachhaltigkeit ist es so, dass es ja schon ewig Bioprodukte gibt. Aber ne, die wurden eigentlich relativ wenig gekauft, weil diese Bio-Äpfel zum Beispiel einfach nicht lecker aussahen. Ne, die waren teurer, die sahen nicht lecker aus.
Schön, absolut.
Und das Einkaufserlebnis, wie soll ich sagen, da muss man schon sehr üben.
Dröge.
Ja. Also breiten tauglich. Ne?
Ja.
Und die Bio-Welle im Obstbereich hat sich dann verändert, als die Äpfel auf einmal leckerer aussahen. Also als die normalen, als das Einkaufserlebnis plötzlich richtig mit schicken Supermärkten und auch einer anderen, sagen wir, Convenience, so heißt das ja immer, also dass man ein bisschen zügiger auch bedient wurde. Und dann hatten auf einmal viel mehr Menschen Lust, die Welt zu retten. Das ist aber eine Postrationalisierung. Als erstes fanden sie den Apfel leckerer als den normalen, haben dann gesagt, ja, außerdem, ne? Der ist ja auch noch Bio oder der kommt hier aus der Region und hat keinen weiten Weg.
Ja.
Ein zweites Beispiel war, das gar nicht so lange her ist, ist das Plastiktütenbeispiel. Die Menschen waren freiwillig nicht dazu zu bewegen, einen Beutel mit in die Stadt zu nehmen, um die Plastiktüten zu sparen.
Ja.
Und 80% der Menschen waren dagegen, dass die jetzt 10, 15 oder 20 Cent kosten sollten. Dann wurde das ja trotzdem gemacht, dass jetzt die Plastiktüten nicht mehr umsonst hergegeben wurden. Und dann hat sich was ganz Lustiges passiert. Dann haben die Leute plötzlich die Beutel mitgenommen. Muss man sich ja mal klammern, den 10 oder 20 Cent, ne? Die ist wirklich wahrscheinlich in fast keinem Einkauf wirklich ins Gewicht fallen. Und auf einmal war es so, dass es mehr Unlust bereitet hat, die 20 Cent zu bezahlen, als den Beutel mitzunehmen, will heißen, es war lustvoller, sein Handeln zu ändern, nämlich den Beutel mitzunehmen oder die Tasche, als eben die 20 Cent zu bezahlen. Und schwuppdiwupp hat sich nicht nur das Handeln verändert, sondern auch das Mindset. Nämlich jetzt sind 80% der Menschen der Auffassung, dass das wichtig ist, dass die Plastiktüten Geld kosten. Und wenn man das mal überlegt, dass das in dem Punkt, deswegen ist das einer meiner liebsten Beispiele, 20 Cent waren, ja, die irgendwie da so wirklich ein Shift, also das Plastiktütenaufkommen ist ja dramatisch nach unten gegangen. Und dann die Menschen auch sagen, ja, ist doch besser für die Umwelt und die ganzen Meere sind voll mit Plastik, das wussten die vorher auch schon. Haben die aber trotzdem nichts dran gemacht.
Naja, im Grunde genommen ist es das Nudging, über das ja auch das Marketing sehr intensiv spricht und nutzt. Ne? Ich behaupte mal, dass wahrscheinlich auch der Aufkleber und die Höhe dessen, wo der Apfel platziert wurde und entsprechende Anreize, die dann auch Wissenschaftler dazugegeben haben, das perfekt gemacht haben. Ne? Aber auch im Marketing findest du ja ganz oft diese Dinge, nennen wir mal die Treppe, wenn da ein riesiges Schild steht, bei jedem Schritt nimmst du jetzt eine Kalorie ab, ja, dann ist das was anderes, als wenn ich das vor 5 Stunden in irgendeinem Heft gelesen habe oder mir ein Professor gesagt hat, du musst dich mehr bewegen. Und das finde ich irgendwie ganz smart, dass es auch dann noch lustig und interessant sein kann, mit der entsprechenden Maßnahme das anzustoßen. Und seitdem ich das Thema gelesen habe, muss ich sagen, achte ich auch in der Öffentlichkeit viel mehr drauf, auf die Energielabel, die das irgendwie so grün machen. Ich kaufe Kategorie A++, ja, oder ich habe bei der Ernährung irgendwie das schöne kleine grüne Zeichen, ha, super, da habe ich jetzt mir und der Umwelt was Tolles getan. Ich finde, wenn man das dann weiß, dass es diesen Trigger braucht und der gar nicht wehtut, ist es doch echt cool, wenn man so mal beobachtet, was wir so alles tun, um dann auch anders zu werden, ne?
Also ich stimme dir zu, ich wollte gerne darauf verweisen, dass Aufklärung halt nicht zur Verhaltensänderung führt. Ja, also
es ist der Spaß. Ja, ja.
Genau, also dass wir dann aber im Nachhinein trotzdem das Aufgeklärte nutzen, um uns nochmal eins auf die Schulter zu klopfen. Das macht ja noch mehr Spaß. Nur umgekehrt funktioniert es nicht. Also nur zu sagen, damit tust du der Umwelt was Gutes, wird dein Verhalten nicht ändern. Nee. Aber wenn ich erstmal unmittelbar ein Lusterlebnis dabei habe, ja, ja, wie du so schön sagtest, Trigger dabei empfinde, dann kann ich im Nachhinein die Geschichte, dass es auch noch gut für die Umwelt ist, für meine Figur, für meine Gesundheit und so weiter, umso besser erzählen. Ja, also ich sage immer, Nachhaltigkeit ist umso nachhaltiger, je mehr Lust sie macht. So. Und natürlich, das ist ja wie bei einer Diät. Die halten wir ja nicht durch, weil es eben in der Regel nicht so gut schmeckt. Also wenn man aber, und das ist eben nachhaltiger, je besser uns das Ganze schmeckt. Und insofern müssen wir jetzt noch einen Punkt bringen, Uta, den haben wir, glaube ich, auch im Vorfeld schon mal andiskutiert. Was bedeutet das denn wieder? Ich werde da ja nicht locker lassen, ich bin ja schlimm, ne? Für die Lufthansa.
Ja, bitte.
Das interessiert uns locker.
Das ist, wenn man jetzt sagt, also nur mal rein als These, als erste These. Wenn die Lufthansa jetzt durch den Stillstand im Grunde nicht in entscheidende Bewegung gerät, in entscheidende Veränderungen gerät, dann kann sie das immer noch zu gut leiden. Also wir nennen das in der Psychologie das Leiden können. Das heißt, es macht immer noch mehr Freude, das Verhalten nicht zu ändern. Man kann das gut aushalten, gut erleiden, gut leiden, als eben wirklich in Bewegung zu geraten. Und das wäre eine These. Das ist jetzt ein bisschen böse, tut mir leid, da müsst ihr durch, aber ihr habt mich ja geholt, ihr wisst, dass ich solche Sachen sage. Der Lufthansa geht es an der Stelle dann noch zu gut, durch was auch immer. Ja, also ob das die Hilfen sind oder sonst irgendwas, ich würde auch nochmal, ich finde es ein ganz wunderbares Unternehmen, aber ja, wenn sie für den Fall, reine These, dass die Lufthansa sich jetzt durch diesen Stillstand nicht bewegt und nicht Fragen stellt, was der Sinn des Lebens, was ist unsere Zukunft, wie kann das anders aussehen, wie können wir uns verändern, dann ist es im Grunde so, dass es immer noch sehr angenehm ist oder angenehmer ist, so zu bleiben, wie man ist, als sich zu verändern. Also man kann es noch besser leiden. Das wäre zumindest eine These, eine sehr therapeutische These, das gebe ich gerne zu, aber das müsste man zumindest mutmaßen, ohne natürlich die Organisation im Detail zu kennen und sicher auch einzelne Strukturen da schon einen ganzen Schritt weiter sind.
Klar, also ich sag mal, das trifft auf jeden einzelnen Menschen ja sowieso zu, diese These, ne? Das ist ja mal klar. Also das habt ihr ja lange Zeit beobachtet und das beobachten wir ja auch an uns selber. Wenn wir mit unserer Veränderung nicht so richtig aus dem Quark kommen, ja, dann, also ich spreche immer ja zum Thema Gesundheit, weil es mich selber mal gesundheitlich betroffen hat und ich habe mich erst verändert oder habe mein Leben dem angepasst, als es wirklich nicht mehr anders ging. Also ich war jetzt nicht vom Tode bedroht, aber gefühlt habe ich mich so. Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also wie soll es dann erst gehen, wenn man auch wiederum nicht unmittelbar vom Tode bedroht ist, sondern es irgendwie doch noch irgendwie geht? Und wenn es sich nicht nur um eine Person handelt, sondern um unfassbar viele, die zudem noch in einer Struktur ja letzten Endes gefangen ist, die über viele Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist und die uns ja auch Halt und Stabilität gibt auf der anderen Seite. Ne? Also das ist ja das, was wir auch am anderen Ende brauchen. Und die setzt man natürlich auch nicht so gerne leichtfertig aufs Spiel. Das kann ich auch sehr gut verstehen.
Naja, und viel hat es auch mit dem Thema Geschwindigkeit zu tun, ne? Denn wenn wir über Veränderungen sprechen, man sieht ja auch nicht immer alle Veränderungen sofort und nimmt sie ganz bewusst wahr, ne? Der Faktor Zeit. Ne? Ich sehe viele gute Ideen, ich sehe viel Drive, viel Engagement, da passieren ganz andere Dinge, ganz andere Initiativen als vielleicht früher. Auch das Restart-Team arbeitet agiler und auch, sag ich mal, völlig unkonventioneller, als es je zuvor war. Und man lernt wirklich viel in der Zeit. Aber diese Sichtbarkeit für mich, für die anderen, für das Ganze, das braucht einfach auch Zeit und Mühe, ne? Und deshalb ist auch dieser gefühlte Stillstand im Vergleich zu dem echten Stillstand wirklich ein Thema, ne? Und wie schafft man das auch überzeugend zu vertreten, dass diese Veränderungen da stattfinden und dass man auch die Politik der kleinen Schritte machen muss in diesen Zeiten, Ines, da wirst du mir zustimmen, wo die großen Räder nicht einfach mal so gedrückt werden, weil sonst hätte es ja schon jemand gemacht am Ende.
Also, wenn, um auf die Frage zurückzukommen, was kann man denn tun, um sich denn auch zu verändern? Ne? Das ist, glaube ich, aber diese Dinge, die du angesprochen hast, Dörte, sehr wichtig. Also im Grunde herzugehen und zu sagen, es tut sich was, was früher unvorstellbar war. Und vielleicht das auch der Öffentlichkeit zu sagen, nicht damit die Öffentlichkeit das weiß, sondern damit man sich selbst der Veränderung gewahr wird. Also, es ist natürlich auch schön, wenn die Öffentlichkeit das weiß, weil man dann ja das Gefühl hat, die Gelder sind da auch sinnvoll angelegt, da entwickelt sich auch was, da geht es nicht nur um das Bewahren des Alten. Ja. Aber viel wichtiger finde ich den Punkt, sich darüber selbst gewahr zu werden, dass man diesen Stillstand zur Veränderung nutzt. Und ich glaube, das kann ein Beschleuniger sein. Ich glaube, es kann ein Beschleuniger sein, wenn ich jetzt zum Beispiel für mich selber sage, ja, ich mache jetzt Personal Training, weil ich will irgendwie im Sommer, ne? Wenn ich das allen Leuten um mich herum sage, dann ist es viel schwerer, da wieder rauszukommen und treibt mich auch noch mal viel mehr an, als wenn ich das im stillen Kämmerlein sage und so, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen mehr Sport, aber ich teile das nicht mit. Also sobald man etwas gefunden hat und man sagt, das können wir jetzt auch mal eine Weile durchziehen, das ist eine kluge Idee, nicht um das für immer so zu lassen, aber es ist eine kluge Idee, darüber auch lauter zu sprechen, um eben diese Veränderungen für sich selbst und für andere sichtbar zu machen und damit auch zu verstärken und zu beschleunigen. Das wäre ein Punkt, Uta, wenn du sagst, wie kann man denn helfen, also wie kann man da reingehen?
Ich habe mal noch eine andere, noch ein bisschen fast steilere These oder ein bisschen radikalere These. Da wird nämlich im Moment auch viel drüber geschrieben, jetzt in dem ganzen Zuge Krise und wir müssen uns verändern, Lilalu. Und zwar tatsächlich das Thema Zerstörung zu nutzen als Element. Also ich sage mal, um es als Bild darzustellen, wenn ich in einem Haus wohne, wo ständig die Wasserhähne tropfen und die Tapete von der Wand rollt und ich hämmer da immer so ein bisschen drauf rum und versuche also mit Tesafilm und Heftzwecken das Ganze irgendwie dem noch Stabilität zu geben, statt irgendwann mal zu sagen, die Bude fällt mir direkt morgen auf den Kopf, ich reiß die heute schon nieder und baue was Solides wieder auf. Das ist natürlich etwas, was unfassbar viel Mut braucht, ne? Und ich sag mal, jetzt auf eine Lufthansa übertragen, würde das ja heißen, ne, wir melden tatsächlich Insolvenz an und dann entsteht ein neues Unternehmen. Also das ist ja was, was sozusagen in den Gründerwelten da draußen, das ist ja in Deutschland nicht so wahnsinnig populär, das Thema Firmengründung, aber ich sag mal vom Prinzip her, dann eher mal einen Laden dicht machen, wenn es nicht funktioniert und sich dann neu erfinden. Ist das zu radikal, Ines? Kann man das noch auf andere Welten übertragen oder ist das ein veritabler Weg?
Ich finde das Wort Zerstörung erstmal gar nicht so schlecht. Die Frage ist, ob es verschiedene Formen der Zerstörung geht. Ich musste ein bisschen lachen, weil wir gerade neue Tools rausgebracht haben, die heißen nicht mehr Innovation, sondern Zerstörungstools.
Nee, im Ernst. Das ist ja, siehst du, das
Ja.
morphologische Feld funktioniert.
Weil man einfach auch mal was kaputt machen kann, damit was Neues entsteht. So, jetzt muss man vielleicht nicht gleich Insolvenz anmelden oder vielleicht auch nicht gleich sagen, man muss alles zerstören. Ja, das ist ja wie, keiner macht Selbstmord. Also, ja, doch, die macht es, gibt
Ist
natürlich
auch eine
auch.
Exit-Strategie natürlich,
Aber, ne, es gibt verschiedene Formen der Zerstörung. Und wenn ich jetzt in deinem Beispiel bleibe, dann kann man ja sagen, ich mache die Wände kaputt oder ich kloppe die Toilette raus oder ne, ich reiße die
Ja, ich mache das
Tapeten und das
Badezimmer
ist
neu.
auch Zerstörung, die unter Umständen ja auch viel, viel Spaß macht, mal mit so einem Hammer so eine Wand rauszuschlagen.
Absolut,
Das ist auch Zerstörung, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass man alles kaputt machen muss. Also insofern denke ich, dass es schon klug ist, bestimmte Mauern und Wände einzureißen und auch sehr radikal einzureißen und auch mal radikal das zu denken. Heißt aber ja nicht immer, dass man es komplett kaputt machen muss. Denn aus meiner Sicht gibt es Veränderungen und Zerstörungen, die sind nötig, um zu überleben. Und es gibt Veränderungen und Zerstörungen, die eben irreversibel sind und wo das ganze Unternehmen oder die ganze Gestalt, der ganze Mensch kaputt geht. Ne? Beim da vielleicht eine bestimmte Form von Drogen, die den ganzen Körper irgendwann so zerstört, dass man nichts mehr machen kann. Das sind ja nicht die Formen der Zerstörung. Wir wollen ja quasi die Zerstörung haben, um eine bessere Gestalt, die aber ja dann doch wieder ähnlich ist. Also du würdest ja bei dem Haus wieder ein Haus aufbauen. Und wenn du jetzt sagst, du willst etwas von der Struktur Lufthansa erstmal im positiven Sinne zerstören, dann musst du ja schon wissen, was du wieder aufbauen willst. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir melden Insolvenz an. Bei dem Haus weißt du das. Das ist ein schönes Beispiel. Ja? Bei dem Haus sagst du, das geht nimmer, ich baue da jetzt eine neue Wand hin. Aber du weißt schon vorher, dass du dort eine neue Wand, also wieder ein Haus hinbauen willst. Und dann ist die Zerstörung natürlich klug und befreiend, weil sie ja nicht so dein Zuhause kaputt macht und du nachher obdachlos bist, sondern weil es eine Vision eines neuen Zuhauses mitbewegt. Und das bräuchte man natürlich, wenn man Wände bei der Lufthansa einreißt, vielleicht auch mal radikal denkt und sagt, vielleicht fliegen wir nicht mehr oder wir fliegen nur noch in den Urlaub. Das Businessgeschäft, das wollen wir anders lösen. Ja? Dann muss ich natürlich eine klare Vision haben, was ist denn der Kern des Fliegens? Was ist das, wofür Lufthansa steht, was unzerstörbar ist und was wir auf jeden Fall wieder, vielleicht auch anders, aufbauen, umbauen wollen. Spaß, ne? Aber bei deinem Haus ist es ja so. Du sagst ja nicht, ich lebe dann anschließend unter der Brücke und lass das zerstört liegen. Nee, sondern stimmt. Du hast im Kopf, ich reiß das ein, damit ich was Besseres, aber doch von der Gestalt Ähnliches, es wird ja wieder ein Haus, aufbauen kann.
Ja, stimmt. Mhm. Was ich immer wahrnehme in Deutschland ist, dass wir gerade mit diesem Wort Spaß echte Probleme haben. Also wie kann man in der Krise Spaß haben und auch noch an diesem Veränderungsprozess Spaß haben? Ich bin mal jetzt wirklich ganz extrem und sag, in USA gehst du daher und sagst, he was a great guy, he did it from the very scratch, he was daring enough to go the extra mile. Und es ist nicht dieses zögerliche, manchmal sehr, sehr zurückhaltende und auch dieses, oh, ich darf mir den Spaß vielleicht nicht gönnen, weil dann sieht es so aus, als wenn ich aus der Krise profitiere. So, wie stehst du zu dieser These und was kann man da vielleicht anders machen, um sich den Spaß zu erlauben und dieses bisschen Leichtigkeit, was es vielleicht auch braucht, wieder zurückzugewinnen, während man dann eben auch so traurig und empört vielleicht ist in der Situation? Das fände ich jetzt
natürlich. Danke dir für die Frage. Das ist eine super Frage, weil sie aus meiner Sicht zwei Punkte sind. Also das eine ist, gibt es kulturelle Unterschiede? Warum können die Amerikaner und wir das nicht? Das ist eine Frage, die wäre riesig. Aber bezogen auf die Krise ist es schon so, dass wir in Deutschland im letzten Jahr eine neue Lust an der Selbstkasteiung entwickelt haben.
Oh mein Gott.
Da hat mein Partner, der Jens Wenneker, einen ganz tollen Aufsatz zugeschrieben, der auch veröffentlicht ist. Was steht da drin? Das kann ich ja jetzt hier nicht vorlesen. Also es ist so, dass wir in Deutschland eigentlich über das Jahr hinweg all das verboten wurde rund um die Krise, was Freude gemacht hat. Also du durftest ja nicht mehr in Restaurants, nicht in Konzerte, nicht feiern, dann Weihnachten nicht deine Liebsten treffen und. Also es wurde im Grunde immer weiter der Spaß zurückgefahren und vollkommen zu Recht ja angewendet, wieso dürfen die Leute denn weiter zur Arbeit gehen, am Anfang die Kinder noch zur Schule gehen, die gehen ja jetzt auch wieder in Teilen zur Schule. Also all das, was Pflichtenerfüllung war, wurde halt im Grunde weitergemacht, während alles, was Spaß gemacht hat, als ob so eine geheime Logik da drin wäre, das hat was mit dem Virus zu tun. So, es wurde dann ja auch im Grunde, wurden die Menschen gefeiert, wie zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident, die im Grunde die größten Spaßbremsen waren. Ja. Die konnten sich besonders profilieren, indem sie noch strenger waren. Nicht, dass was genützt hätte, das ist ein ganz anderes Thema, bei dem ist ja ganz schlimm. Aber die wurden dann besonders quasi gefeiert auch von dem Grunde. So, was bedeutet das psychologisch? Psychologisch bedeutet das erstmal, das Virus ist unkontrollierbar, klar, macht ja jeder einen Haken dran. Wir wissen, könnten wir besser wissen, aber wir wissen nicht genau, es ist uns außer der Kontrolle, auch in Deutschland. So. Und die Ähnlichkeit zum Spaß ist, der ist auch unkontrollierbar. Ja? Wenn die Leute Spaß haben, sich verlieben und So, und jetzt ist eine unbewusste Logik da drin, zu sagen, wenn ich den Spaß verbiete, ne, dann kontrolliere ich ja das Unkontrollierbare, das ist eine klassische Verschiebung in der Psychologie. Und glaube, damit könnte ich den Virus oder das Virus besser kontrollieren. So, und das Plädoyer, was wir hier in der, als Psychologen halten, ist, es geht uns nicht um Lockerungen, aber es geht uns darum zu sagen, hätte man nicht viel kreativer, viel bessere Sachen ausprobieren können, als immer nur mehr zumachen, dann wieder ein bisschen aufmachen, mehr zumachen, wieder ein bisschen aufmachen. Also immer nur diese Reduktion und die Selbstkasteiung. Am Anfang hatten die Deutschen da Spaß dran. Also im ersten Lockdown haben die Deutschen ganz, ganz selbstbewusst gesagt, wir sind halt disziplinierter, deswegen kriegen wir das besser in den Griff. Ja, wo ja dann auch noch diskutiert wurde, liegt es an der Messung oder sonst irgendwie was. Aber inzwischen sind die Deutschen dessen auch müde und es verschiebt sich in die Heimlichkeit und das ist auch was typisch Deutsches, die Doppelmoral. Ne? Natürlich war es jetzt unter der Hand stand. Statt der Sascha Lobo ruft ja schon mehr oder weniger zum zivilen Ungehorsam auf, ja, seine eigenen Corona-Regeln zu machen, die durchaus streng sein dürfen, aber die Sinn machen müssen. Also da sind wir anfällig für, wir halten uns für diszipliniert und unbewusst glaube ich, dass die Politik den Spaß weggemacht hat, weil sie glaubt, damit das Unkontrollierbare kontrollieren zu können.
Wahnsinnige Ausführung, da muss ich noch eine Weile drauf rumkauen. Also großer Gott.
Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es klingt absolut logisch.
Ja, definitiv. Aber es ist natürlich auch ein bisschen erschreckend. Also, aber es ist halt dieses Yin und Yang, ne? Also, was uns einmal gut tut auf der einen Seite, führt uns auf der anderen Seite dann aber auch zu nichts Gutem. Also es ist. Der Wahnsinn. Liebe Ines, also ich, es ist leider ja wie immer. Also wir sind gerade so schön heiß gelaufen und jetzt sind wir aber dem Ende eigentlich schon wieder nahe. Und bevor wir uns hier aus den Ohren und aus den Augen verlieren, müssen wir dir ja noch eine Frage stellen, nämlich beziehungsweise es geht um unsere Rubrik, die drei Fragen an. Welcher Persönlichkeit, tot oder lebendig, würdest du gerne drei Fragen stellen? Und welche drei Fragen wären das?
Da ich ja das große Vergnügen hatte, mit einem Unternehmen zu sprechen, was sich überwiegend in himmlischen Sphären bewegt, möchte ich natürlich meine drei Fragen an Gott stellen.
Oh Gott, das ist so fantastisch. Das ist sensationell. Hat sich noch keiner getraut. Also, leg los.
Ines. Ich habe aber überhaupt keine intellektuellen Fragen, sondern habe mich daran gehalten zu sagen, was ist mir eigentlich spontan eingefallen, was ich wissen möchte. Ja. Also, darf ich dich eigentlich duzen? Das ist meine erste Frage.
Sehr deutsche Frage, aber ja, eine berechtigte Frage.
Ja. Ja, ich bin ja auch deutsch. Ne? Und die zweite Frage ist, sind wir eigentlich im Moment näher am Himmel oder an der Hölle? Das würde ich gerne wissen, ob unser Zustand noch schlimmer wird oder nicht. Ausgehend aus unserem Gespräch würde ich natürlich ergänzen wollen, ne, wann dürfen wir endlich wieder Spaß haben oder bis zur Spaßverderbung. Das lasse ich jetzt mal. Die andere Frage hat natürlich mit der Lufthansa zu tun.
Oh, wie schön.
Ne? Willst du eigentlich gerne Flugzeuge so nah bei dir am Himmel haben?
Oh mein Gott! Ah. Der Himmel ist riesig, würde ich jetzt mal sagen.
Ich finde es super.
Das würde ich gerne mal wissen.
Ich finde es super. Toll. Weil Gott ja da oben in den Wolken sitzt.
Ja, oder? Genau.
Ja, das ist klar. Ach, wie herrlich. Ach, vielen Dank dafür, Ines.
Finde ich auch herzerfrischend.
Wunderschön.
Ja. Hab ihn gemerkt.
Ja, toll.
Ich habe auch überlegt, ob ich fragen soll, ist es ein Mann oder eine Frau? Ich weiß ja schon, dass es eine Frau ist, deswegen habe ich
das. Ja. Also auf jeden Fall hat die ganz klar ganz starke feminine oder weibliche Anteile. Muss ja so sein. Das kann ja nicht alles sein. Also ja, vielen Dank dafür, Ines. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich Fragen an Gott habe, aber die habe ich tatsächlich spontan nicht, weil ich habe tatsächlich die wunderbare Trilogie gelesen, Gespräche mit Gott, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, von Neil Donald Walsh. Und Neil Donald Walsh, ein Amerikaner, Der hat nämlich immer ganz verzweifelte Fragen an Gott gehabt. Und eines Tages hat Gott ihm geantwortet und dann hat er das aufgeschrieben. Und also für mich beantwortet das jede Frage, die ich jemals an Gott hatte. Und egal, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, und das hat auch mit Religiosität oder so überhaupt nichts zu tun. Also ich finde es, also würde es jedem empfehlen, denn das ist für unser Leben hier auf dieser Erde auf jeden Fall sehr stabilisierend und festigend. Also ich finde es ganz toll. Also vielen Dank, Ines. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, mal eine Stunde über das Thema Veränderung zu sprechen. Uns hat es unheimlich viel Freude gemacht. Ich bin an vielen Punkten sehr viel weitergekommen. Ich verstehe so viel mehr jetzt und wir wissen ja, dass es wichtiger denn je ist, die Sinnzusammenhänge für uns persönlich herzuleiten und zu verstehen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, Ines. Ganz toll.
Sehr, sehr gerne.
Schließe ich mich an.
Wunderbar. Toll. Dann, ihr wunderbaren Frauen, habt noch einen ganz tollen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns, sehen uns hoffentlich auch bald mal wieder. Und in diesem Sinne, macht es ganz gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Ja, liebe Dörte, was sagst du? Das war doch wirklich wieder der Hammer, oder?
Ach, eine Stunde wirklich mit Tiefe, mit aber auch Spaß.
Ja, unbedingt.
Herrlich. So eine tolle Gesprächspartnerin.
Ja, die Ines weiß halt, wovon sie redet, ne? Die hat halt so viel tolle Erfahrungen als Psychologin, aber eben auch als Marktforscherin. Und ich weiß noch, wir haben ja immer mal zusammengesessen, das hat sie im Vorgespräch auch gesagt. Das war immer sehr schön, dass wir, wenn wir unsere Studien gemacht haben mit den Kunden, mit den Vielfliegern und mit den Hornzirkel-Membern, dass wir dann immer noch Gelegenheit hatten zu quatschen. Und es ist eigentlich egal, welches Thema man anschneidet. Ines hat dazu immer schon mal eine Studie gemacht. Ich weiß übrigens seitdem auch, was das beste Waschmittel ist. Also dass tatsächlich Persil und Ariel die einzigen Waschmittel sind, wo die Chemie drin ist, die unsere Wäsche wirklich sauber macht. Und seitdem bin ich, das ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber das fand ich damals, sie hat mir das natürlich unfassbar wissenschaftlich auseinandergesetzt, aber das hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt.
Marke first, da ist es wieder, ne? Das ist gute Qualität.
Ja, absolut. Also eine gute Marke steht auch für gute Qualität und das ist ja bei uns, bei Lufthansa, Swiss und Austrian genau dasselbe und das hat mich absolut überzeugt. Nein, das war eine tolle Stunde. Ich fand es auch sehr schön, muss ich sagen, dass sie Fragen an Gott hatte und dass sie da auch nicht vor zurückgeschreckt hat, diese Fragen zu stellen. Wenn man zu gottesfürchtig ist, dann entgeht einem ja, glaube ich, auch was. Also insofern, war das ganz wunderbar. Und wir haben wieder viel gelernt, wie ich finde, ne? Also ich finde, all diesen Informationen kann man ja Situationen tatsächlich auch wieder besser einschätzen, kann sich selbst und sein eigenes Verhalten besser einschätzen. Man kann das Verhalten eines Unternehmens besser einschätzen. Und Wissen ist dann tatsächlich Macht, ne? Und bringt einen dann zurück auch wieder in die Selbstbestimmung.
Und es ist Brain Food.
Ja.
Guter. Also du liest viel, ne? Und ich bin immer froh, wenn du dann auch das ein oder andere als Empfehlung jetzt hier über den Kanal schickst. Aber geht mir genauso, ne? Lesen, sich beschäftigen, diesen Stillstand, diese Ruhe nutzen. Das ist genau das. Und das hat mir jetzt gut getan, so diesen Brain Food zu haben und eben so diese Anstöße. Da kommt auch dann immer so Tage später das ein oder andere bei mir nochmal so
durch den Kopf. Und dann hoffen wir jetzt, dass unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es Ihnen genauso ging und dass wir euch ein bisschen Brainfood bieten konnten und dass ihr hoffentlich auch durch all diese Insights, dass es euch ein bisschen vielleicht die Angst nimmt oder die Verzweiflung oder dass es euch ein bisschen Spaß gebracht hat. Genauso soll es sein. Und dann verabschieden wir uns auch wieder für heute. Dörte, was hast du noch auf dem Zettel?
Heute Nachmittag telefoniere ich nochmal mit einer Kollegin, die jetzt was ganz Neues machen wird, also nach vorne schaut in einen neuen Job, da bin ich sehr neugierig und dann habe ich heute Nachmittag eigentlich nur das übliche Programm zu Hause ein bisschen aufräumen.
Ja, Gott, das muss gemacht werden, auch das schafft Struktur, ne? Genau. Absolut, absolut richtig. Ja, ich bin ja gerade in Hamburg. Ich mache ja gerade Probewohnen in Hamburg. Einfach, um einen Tapetenwechsel zu haben, aber auch, weil eine einen eine neue Stadt ja auch immer ein bisschen fordert. Ne? Die muss man sich ja neu erschließen, neu erkämpfen. Das ist zu Corona-Zeiten auch nicht so ganz einfach, aber es holt einem aus der Selbstsedierung, kann man ja sagen. Und das ist natürlich fantastisch. Und gestern war super Wetter. Heute ist es auch einigermaßen gut und ich werde durch die Gegend streunen. Werde heute Abend aber auch neue Menschen, die ich kennengelernt habe, nochmal treffen und die noch besser kennenlernen. Und das finde ich total toll. Also nicht nur neue Eindrücke, neue Stadt, aber auch neue Menschen. Ah, und in diesem Sinne, genau, mögen wir den Stillstand weiter nutzen für uns bestenfalls. Und ja, dann wünsche ich dir alles Liebe, liebe Dörte, hab viel Spaß und ihr alle bleibt gesund, wie immer. Macht's gut.
Das wünsche ich dir auch, liebe Uta. Und zu guter Letzt noch einer von mir. Hamburg ist wie Berlin, nur geiler. Der Aufkleber klebt bei mir am Kühlschrank. Ja. Insofern bin ich mal gespannt, was du nach ein paar Wochen sagen wirst, ob du das mir so zurückmeldest oder ob du was anderes denkst.
Die Tendenz geht schon in die Richtung.
Ne? Ja, dann viel Spaß.
Danke.
Toi, toi, toi.
Bis bald.
Bis bald.